Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gestern haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin beraten, wie es weitergehen soll, welche Beschränkungen gelten, welche wegfallen. Wieder eines dieser Treffen, auf das besonders genau in den Schulen und in den Kitas und bei den Eltern und Schülerinnen geschaut wurde. Denn schon vorher hatte es ja geheißen, die Schulen sollen als erstes wieder aufmachen, aber schrittweise. Und genau dafür haben die Länder nun freie Hand bekommen. Man darf also von Kiel bis Dresden selbst entscheiden, wann und wie man Schule organisiert und öffnet. Was ein Praktiker von den Maßnahmen und Vorschlägen hält, das will ich jetzt wissen von Michael Wittger-Jellen. Er ist Vorstandsmitglied der Schulleitervereinigung Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium, unterrichtet selbst Biochemie und katholische Religion. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Jedes Land kocht sein eigenes Süppchen, könnte man sagen, weil die Bildungshoheit ja bei den Ländern liegt. In Ihrem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, soll es ab dem 22. Februar vorsichtig mit den Schulen losgehen. Sind Sie damit zufrieden? Sind damit die Probleme gelöst?
Also das sind zwei Fragen in einer. Die Probleme sind damit nicht gelöst, aber es ist mit Sicherheit ein kleiner Anfang, der in die Richtung geht, die auch vorher im Grunde ja schon diskutiert wurde. Dass es zu einer Schulöffnung kommen muss, ist sicherlich unumstritten. Und es ist ganz klar, dass wir unter pandemischen Bedingungen zwar das Virus eindämmen können, aber wir können unsere Schülerinnen und Schüler nicht dauernd unter Verschluss halten. Dass es zu einer solchen Öffnung kommt, war wie gesagt zu erwarten, dass Nordrhein-Westfalen jetzt am 22. mit der sukzessiven Schulöffnung beginnt, die anderen Bundesländer variable Lösungen vorschlagen. Das ist natürlich streng zu diskutieren und zu fragen, ob da nicht ein einheitliches Bild in Bezug auf die Gesamtinstitution Schule notwendig ist.
Sind Sie denn an Ihrer Schule darauf vorbereitet? 22., das ist in 13 Tagen, wenn ich, 11 Tagen, wenn ich richtig zähle.
Richtig. Nun, wir haben ja schon im Vorfeld verschiedene Szenarien der Schulöffnung des Distanz- und Hybridunterrichts gehabt. Da sind Erfahrungen aus dem letzten Jahr, die uns da zugutekommen. Wir haben ja auch jetzt Kinder und Schülerinnen und Schüler in Betreuung, die wir auch im Distanzlernen unterstützen. Das heißt, im Grunde ist im Verlauf des letzten Jahres uns schon die Gelegenheit gegeben worden, verschiedene Modelle durchzuspielen. Und wir haben die Zeit jetzt im Lockdown wieder genutzt, um diese Modelle zu optimieren und dann schulspezifisch zum Beispiel auf meine Schule dann anzupassen.
Das heißt konkret?
Das heißt konkret, dass wir jetzt abwarten, welche Vorgaben aus Düsseldorf kommen, wie der Einstieg wieder gelingen soll. So wie ich das jetzt ermessen kann, bezieht sich das ja zunächst erstmal auf die Grundschulen. Die Grundschulen haben ja ihre eigenen Erfahrungen schon gemacht in der Vergangenheit. Da wird es eine besondere Form von Wechselunterricht geben. Und auch die Formen sind ja schon teilweise eingeprobt worden. Und da geht es darum, die wieder zu reorganisieren und so zu optimieren, dass entsprechend auch ein vernünftiges Distanzlernen möglich ist. Denn wir alle wissen, Distanzlernen ersetzt eben nicht den Präsenzunterricht. Denn das entscheidend Wichtige ist, dass Lernen nur über Beziehungen geschieht und nicht eben über virtuelle Beziehungen. Und das ist, glaube ich, ein Problempunkt, den wir näher in den Fokus rücken müssen. Und nicht die Frage, ja, wann öffnen und schließen wir die Schulen und mit welchen Modellen können wir jetzt sukzessive die Schulöffnung voranbringen. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele unterschiedliche Lösungen, die von Virologen dann mit unterstützt werden. Bedingungsvariablen, die vor Ort zu klären sind, individuelle Lösungen, die da angepackt werden müssen. Aber grundsätzlich muss klar sein, wir müssen ja eigentlich die Bildungsbiografien unserer Schülerinnen und Schüler sichern. Und das ist die zentrale Frage. Wie können wir das unter den gegebenen Bedingungen schaffen? Und da ist die Schulöffnung und wie sie verläuft zunächst erstmal ein untergeordnetes Problem.
Nun gab es ja den Vorschlag von Bildungsforscher Marcel Hellwig, das Schuljahr zu retten. Wir wissen ja alle, Sie wissen das besonders, dass da unglaublich viel verloren gegangen ist. Mhm. Und er machte den Vorschlag, verlängert das Schuljahr bis Dezember. Was halten Sie von sowas?
Also ich halte solche Vorschläge zunächst erstmal sehr eingeschränkt. Das ist dieser typische Blick bis zum Tellerrand. Was darüber hinausgeht, wird im Grunde dann nicht im Blick genommen. Und diese Vorschläge basieren im Grunde erstmal nur auf für mich einseitige Möglichkeit, das, was an Bildungsinhalten jetzt verpasst wurde, noch möglichst zu retten in diesem Kalenderjahr. Vertauscht aber oder verkennt aber die Situation, dass das Problem dann eigentlich nur vorgeschoben wird und wir dann natürlich zeitlich in Zugzwang geraten und im nächsten Schuljahr dann eben die Defizite wieder nachholen müssen, die jetzt verpasst werden. Das heißt, es geht Ihnen im Grunde jetzt nicht um die Frage, wie arbeiten wir verpasste Inhalte nach, sondern hier stellt sich grundsätzlich die Frage, wie gehen wir damit um, dass fast ein Drittel der Unterrichtszeit ausfällt und wie können wir strukturell überlegen, wie wir an unserem Bildungsstandard arbeiten, um nicht ständig wie der Hamster im Laufrad dem nachzuhinken, was wir durch pandemische Lockdown-Situation jetzt an Schulen nicht mehr leisten können.
Es geht also auch um mehr Flexibilität. Gibt es auch die Notwendigkeit aus Ihrer Sicht, so etwas zu lernen, so eine Situation, die Sie, die Kinder, die Eltern, wir alle erlebt haben, also ein neues Fach zum Beispiel einzuführen, Umgang mit Pandemie oder allgemeiner Krisenbewältigung?
Das ist mit Sicherheit so. Schauen Sie, wir haben im Grunde ja eine einmalige Situation, die wir im Grunde noch gar nicht kennen. Wir haben ein pandemisches Ereignis, das als Umweltkatastrophe uns so eindämmt in unserem persönlichen Leben, im öffentlichen Leben, dass man da auch neu denken muss, wie kann ich Krisen bewältigen? Also es ist eine zentrale Frage der Krisenbewältigung. Die Schulen arbeiten im Moment so, als sei es so eine flächendeckende, kurze Aussetzung von Unterricht. Und man könnte das System durch diese Pandemie stabil weiterentwickeln. Meines Erachtens geht es darum, die Pandemie als Ereignis zu nehmen, das uns nicht loslässt. Und wir wissen, und ich bin Naturwissenschaftler, das ist der erste Schuss vor dem Bug gewesen. Wir werden in einer Welt, in der wir immer mehr Menschen und Lebewesen haben, nicht nur diese eine Pandemie erleben, sondern Virusinfektionen wird es auf Dauer in Zukunft immer geben. Und wie gehen wir damit um? Was lernen wir aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, gerade auf dem Bildungssektor? Wollen wir unter diesen veränderten Bedingungen, und ich greife das Thema noch weiter aus, es gibt ja noch weitere Zukunftsszenarien, auf die Menschheit sich einstellen muss, wollen wir unter diesen Bedingungen wirklich an unserem alten Bildungssystem festhalten oder ist es jetzt nicht an der Zeit, auch wirklich grundsätzlich mal darüber nachzudenken, wie können wir unter veränderten Umweltbedingungen und einer globalisierten Welt auch Bildung anders denken und neu anfangen? Und da scheint mir die Pandemie, wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken, da jetzt die geeignete Gelegenheit, mal umzudenken. Und da geht es nicht im Einzelnen darum, einzelne Fächer auszutauschen oder neu zu errichten, sondern es geht darum, wie kann ich Schulen inhaltlich und curriculär so verändern, dass ich Kinder und Jugendliche stark und souverän auf die Herausforderungen der Gesellschaft und der Welt in den nächsten und kommenden Jahren vorbereiten kann.
Das ist ja ein global-galaktisches Thema, um das mal so zu formulieren. Da machen Sie etwas auf, wo wahrscheinlich viele Lehrer und Lehrerinnen Ihnen jetzt zustimmen werden. Andere werden aufstöhnen. Was ist da am dringendsten notwendig?
Also am dringendsten jetzt im Moment ist es mit Sicherheit, dass wir garantieren, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreiche Bildungsbiografien garantieren. Und das kann ich nicht machen, wenn ich merke, dass der Distanzunterricht eben nicht dieses Ziel hat oder dieses Ereignis bzw. Resultat hat, dass wir adäquat lernen können und unterrichten können, wie es im Präsenzunterricht gelingt. Das heißt, Bildungsinhalte fallen weg. Und jetzt ist es notwendig, dass wir, wenn wir schon keine Prüfungsformate ändern und keinen großen Einfluss auf Abiturprüfungen haben, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, einigermaßen stabil durch diese Zeit zu kommen und das eben zu erreichen, was jetzt vordergründig ist. Das heißt, wie können wir mit den Inhalten, die wir jetzt vermitteln konnten, auch vernünftige und gute Abschlüsse generieren und dadurch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, auch solide und auch gestärkt ins Berufsleben einzusteigen.
Michael Wittger-Jelen war das, Vorstandsmitglied der Schulleitervereinigung Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Viel alles Stoff zum Nachdenken.
Das denke ich auch, ja. Bleiben wir dran.
Ja, danke. Bleiben Sie gesund und einen guten Tag für Sie.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr. Wieder.
Danke, Herr. Wiedersehen.